Der Buddha-Weisheit Podcast. Mehr Harmonie im Alltag.
Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Mein Name ist Patrick und ich bin Gründer von buddhaweisheit.de und Autor von Rock dein Leben mit Supergewohnheiten. Wir haben in dieser Folge mit dem Gründer von highermind.de und dem Autor des neu erschienenen Buches Meditation entschlüsselt gesprochen. Andreas Schwarz war zu Gast auf meinem Podcast und es ist ein wirklich tolles Gespräch geworden. Über die Themen Meditation, Spiritualität und vor allem über das Thema bewusstes Handeln und bewusst Leben. Ein äußerst, äußerst schönes Gespräch, ja, was hoffentlich nicht nur mein Leben bereichert hat, sondern auch dein Leben bereichern wird. Im Zentrum dieses Gesprächs steht das Buch Meditation entschlüsselt und das Thema Meditation. Der Grund, weshalb ich Andreas auf den Podcast eingeladen habe, war eine kontroverse Aussage, die ich im Vorfeld von Andreas gehört habe und wo ich nochmal mehr Input haben wollte von ihm persönlich. Diese Aussage steht im Zusammenhang mit seinem neuen Buch und die Antwort wird dich wirklich überraschen. Am Ende des Podcasts haben wir zwei unheimlich interessante Fragen diskutiert, also bleib unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Gruppen, deinen Freunden und lass uns unbedingt eine schöne Bewertung hier. Folge diesem Podcast und nun viel Spaß mit diesem Interview.
Und jetzt können wir ja loslegen.
Ja, genau. Nee, also erstmal danke, dass du dir Zeit nimmst und meinen Zuhörern und mir ein bisschen was erzählst, ne, über dich und über dein neuestes Werk, über dein neuestes Buch. Ich hatte dir eben schon mal geschildert, ne, was so ein bisschen der Grund ist, weshalb ich überhaupt angefragt habe. Ich selber, wahrscheinlich du auch, ne, und viele andere haben so viel über Meditation schon gelesen, ne, über das Thema gehört und, ne, über die letzten 10, 20 Jahre. Das ist ja ein richtiges Modethema geworden, ne, wie Achtsamkeit, ja, und voll. So weiter. Ne. Und ja, dann ist es halt so, man ist so ein bisschen, ja, abgestumpft vielleicht auch, ne, dass man gar nicht mehr richtig zuhört, wenn da irgendwas Neues rauskommt. Und habe ich einen Clip von dir gesehen und einen Satz gehört, der mich wirklich aufhorchen ließ, ne, und auch fasziniert hat. Und aufgrund dessen habe ich direkt angefragt, Mensch, hast du Zeit, obwohl du wahrscheinlich viel zu tun hast. Ich meine, dein Buch ist ja irgendwie, das hört man ja überall, ne, dass du da wirklich, dass die Leute das wirklich kaufen. Ich habe auch eben gerade gesehen, du bist irgendwie auf Platz 700 fast da in den Amazon Top-Charts, ne? Und ja, erstmal natürlich Glückwunsch, ist auch ein Spiegel-Bestseller, glaube ich.
Dankeschön, danke. Das ist also jetzt relativ neu erschienen, also ist noch nicht in der Spiegel-Bestseller-Listung, aber ich habe schon mal einen Bestseller geschrieben und genau deswegen.
Ich hatte diesen Aufkleber auf dem Buch gesehen, ich dachte immer, das heißt das, ne? Irgendwie so einen roten Aufkleber, deswegen bin ich davon ausgegangen.
Ja, da steht Spiegel-Bestseller-Autor drauf.
Ah, genau. Jetzt verstehe ich, wieder was gelernt. Super, nee, und genau, deswegen haben wir uns jetzt hier irgendwie verabredet und genau. Aber darf ich dich bitten, vorher nochmal ganz kurz ein bisschen was zu dir zu erzählen und auch zu deinem Projekt irgendwie, Higher Mind, ne? Und genau.
Genau, also mein Name ist Andreas Schwarz. Ich habe das Projekt Higher Mind ins Leben gerufen vor circa 10 Jahren. Und das ist sozusagen mein spiritueller Weg oder auch der Kanal, wie ich meinen spirituellen Weg Menschen zeigen kann. Und ich habe diese spirituelle Erfahrung damals gemacht im Alter von 15 Jahren circa, dass ich aufwachen konnte, aus dem Unbewussten sozusagen in ein bewusstes Leben shiften konnte. Und dieser eine Funke hat so viel in mein Leben verändert, dass ich mir vorgenommen habe, einfach diesen Funken jedem Menschen ermöglichen zu können, dass jeder Mensch quasi mal durchblicken kann und sehen kann, hey, ich bin ja nicht nur meine konditionierten Muster, sondern ich kann mehr sein, als ich eigentlich dachte zu sein. Und ja, so ging die Reise los dann eben mit Higher Mind. Und jetzt mittlerweile ist der YouTube-Kanal auch schon sehr, sehr groß geworden. Da sind über 200.000 Abonnenten mit dabei. Auf Instagram sind schon 100.000. Ich habe jetzt mittlerweile schon das 5. Buch geschrieben, eben das Buch, das du gesehen hast, Meditation entschlüsselt. Das ist jetzt seit ein paar Tagen im Buchhandel verfügbar. Und ja, das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß, so diese spirituellen Themen zu durchleuchten, da mich selbst auch sozusagen zu entdecken. Und das finde ich einfach das Spannende an dieser ganzen Reise, dass jeder da die Möglichkeit hat, sich selbst zu entdecken und zum wahren Kern des Lebens zu finden.
Du hast auch in dem Titel steht ja auch das wahre Selbstentdecken, also auf den Leser ja, genau. Bezogen und du hast jetzt gerade kurz erwähnt, mit 15, kannst du da irgendwie erzählen, also was genau das für dich verursacht hat? Ist das zufällig passiert oder gab es quasi so eine Vorgeschichte dazu?
Ja, also zufällig passiert so meiner Meinung nach nichts oder es hat mich sozusagen dahin geführt und ich war, wie ich ja schon erzählt habe, ein sehr unbewusster Mensch und dann hat mich doch die Spiritualität gerufen, als ich meinen allerersten luziden Traum erlebt habe. Und ich habe zum ersten Mal was davon gelesen und dachte mir so, boah, das klingt so cool und ich möchte es auch mal erleben, ich möchte mal irgendwie erfahren, krass, da gibt's irgendwie was irgendwie so surreal klingt, aber irgendwie doch so nah, weil es ja wissenschaftlich schon bewiesen war und ich wollte es dann einfach mal ausprobieren. Also kurz, ein luzider Traum ist ein Traum, in dem du weißt, dass du träumst und kannst dann deinen Trauminhalt steuern, wie du das gerne möchtest. Und das war halt für mich einfach spannend, das mal erleben zu dürfen. Es hat sich für mich so angefühlt, wie aus der Matrix sozusagen aufzuwachen. Und so war das dann letztendlich dann auch, als ich diesen ersten luziden Traum hatte und zum allerersten Mal gesehen habe, wie machtvoll unser Unterbewusstsein eigentlich ist und was Bewusstsein eigentlich wirklich bedeutet. Weil du musst dir das so vorstellen, die Welt, die wir in unseren Träumen aufbauen, wird ja durch uns selbst, durch unseren unbewussten Verstand aufgebaut. Und als ich diesen ersten luziden Traum erlebt habe und dann sozusagen in meiner Traumwelt war, aber ganz wach, ganz bewusst und ich wusste, mein Körper liegt im Bett und schläft, aber ich bin gerade in so einer Welt, die ich selber erschaffen habe und kann jetzt da drin tun und lassen, was immer ich möchte. Also bin ich dann rumgeflogen, habe dann ja die Welt verändern können, habe Superkräfte einsetzen können und war einfach so verwundert, wie unser Unterbewusstsein in der Lage ist, so viel kreative Power zu erschaffen. Und als ich dann wieder zurückgekehrt bin, so in mein wirkliches Leben, also aufgewacht bin, der luzide Traum war vorbei, da war ich so verblüfft und so vollgeladen, voller tollen Vibes und voller Energie und ich dachte mir nur so, wow, krass, wenn wir in der Lage sind, in unserem Traum sozusagen alles zu steuern, alles verändern zu können. Und ich bin da drinnen sozusagen so bewusst, dass ich alles manifestieren kann, was ich mir immer wünsche. Wieso mache ich das denn nicht eigentlich auch in meinem echten Leben? Klar, im echten Leben ist alles vielleicht ein bisschen starrer, ein bisschen schwerer sozusagen zu formen, aber wir können ja dennoch mit unserem Bewusstsein, durch unser Bewusstsein in unser Leben eingreifen und Schöpfer unseres eigenen Lebens werden, so wie wir Schöpfer unseres eigenen Traumes werden können. Und da habe ich zum allerersten Mal diesen Funken gespürt, so wow, ich bin ja selbst verantwortlich für dieses Leben, das ich mir hier erschaffe. Und in dem Leben, in dem ich jetzt gerade aktuell bin, das gibt mir einfach nicht so viel. Ich möchte viel mehr Leben leben. Und da habe ich für mich entschieden, ich nehme mein Leben in meine eigenen Hände und baue mir mein eigenes Wunschleben auf. Genauso wie ich es halt in meinen Träumen sozusagen machen kann, Nacht für Nacht, mache ich es jetzt auch im echten Leben. Ich weiß, es ist zwar schwerer, als jetzt nachts so auf Knopfdruck quasi die ganze Traumumgebung verändern zu können, aber ich möchte dennoch Schöpfer meiner eigenen Realität werden. Und da ging dann die spirituelle Reise los, ja.
Du hast da gerade was Faszinierendes beschrieben. Du hast auch in einem Nebensatz gesagt, Ich fühlte mich, als wenn ich aus der Matrix herausgekommen bin. Und weißt du, wie ich mich gerade gefühlt habe? Als wenn du mich in die Matrix reingezogen hättest. Denn ich habe überhaupt gar keine Ahnung von diesem Thema. Also überhaupt nicht. Ich weiß, dass es das gibt. Ja. Ich habe diesen Begriff luzide Träume schon gehört. Ich habe aber, wie gesagt, nichts dazu gelesen. Und äußerst spannend. Und mein Problem ist jetzt gerade fast, ne? Also ich würde am liebsten weiter Fragen stellen, ne, zu diesem Thema, aber das soll ja ein ganz anderes Thema hier behandeln, ne? Trotzdem extrem spannend, ne? Also man, vielleicht macht man einfach dann einen zweiten Termin, ne, dafür, aber sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, gerne, da können wir gerne nochmal ganz ausgiebig darüber sprechen. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Methoden, wie man eben luzides Träumen auch lernen kann. Und ja, dazu habe ich ja auch ein eigenes extra Buch geschrieben. Und ja, lass uns doch da gerne einfach mal tiefer in die Thematik eintauchen. Wir wollen ja heute über Meditation auch reden. Und luzides Träumen hat ja auch sehr, sehr viel mit Meditation zu tun, beziehungsweise das war ja für mich so der Einstieg, um in diese spirituelle Phase zu kommen, so wie kann Spiritualität mir helfen, mein Leben zu verändern? Und da wurde eben Meditation für mich eins der wichtigsten Werkzeuge oder das wichtigste Werkzeug überhaupt, um eben diesen Weg zu gehen, um Spiritualität in mein Leben zu bringen.
Ja, interessant, dass du das sagst, ne? Interessant, dass du da diesen Bogen schlägst, ne? Von der einen Thematik in die andere. Und das Witzige ist, wenn du mich ganz ehrlich fragst, ne? Wenn ich dieses Thema höre, dann fühle ich mich wie bei dieser Körpererdung. Also so empfinde ich das, dieses Earthing. Wir hatten letztens vor kurzem, ich glaube, ja, im Monat September, Professor Dr. Jensson Ammann hier auf dem Podcast, und der hat halt sich sein Leben verschrieben für das Thema Schlaf, ne? Und dann im Zuge dessen, er ist auch Psychologe, im Zuge dessen dann halt diese ganzen Forschungen zur Körpererdung, Earthing auseinandergenommen. Und da war ich, also der Grund war ja auch, dass ich meine, intuitiv spürt man, dass da irgendwas ist, ja? Also, wie soll es auch anders sein? Wir sind Erdengeschöpfe, ne? Wenn wir auf der Erde laufen, arbeiten und das halt nicht mehr machen, ja, in unserer modernen Welt, das kann ja nicht so gut sein, ne? Aber er hat das halt wirklich, also wissenschaftlich und auch anders erklärt und absolut faszinierend. Und der Grund war halt, ich sehe so viel online zur Körpererdung, ist das überhaupt wahr? Ist das überhaupt real, ne? Das war meine Frage und er hat es mir erklärt. Und du hast auch gerade ja diverse, also gewisse Sachen gesagt. Ja, ich wär da wirklich sehr, sehr interessiert und auch gespannt, was du da zu dem Thema wirklich zu berichten hast. Ne?
Ja.
Aber Meditation. Meditation entschlüsselt. In 8 Stufen das Gedankenkarussell stoppen, zur inneren Ruhe finden und das wahre Selbst entdecken. So heißt dein Buch. Es gibt dann auch noch Bonusmaterial, geführte Meditation, die du dann anbietest zum Download, habe ich gesehen. Und was ich von dir gesehen habe, was mich so erstaunt hat, war ein Clip, ich glaube sogar auf Instagram. Und das war, da saßt du halt da und hast gesagt, dass du an einem Retreat teilgenommen hast. Sag mir, wo das war. Ich glaube, Mount Everest, Himalaya, das, irgendwie sowas?
Genau, am Fuße des Himalayas in Indien war das. Ja. In Rishikesh, das ist so Yoga, das Yoga Capital. Und da waren wir in einem interessanten Ashram für knapp 4 Wochen und haben eben dort dann Meditation praktiziert auf eine ganz neue, skurrile Weise, so für mich.
Okay. Lass mich nochmal sagen, genau, du sagst es, das ist das Stichwort. Du sagtest nämlich, und das hat mich aufhorchen lassen, du sagtest nämlich, wir Menschen hier gerade im Westen, wir sitzen so unglaublich viel, und ich merke das jetzt auch schon, ich bin so verspannt, ich sitze die ganze Zeit, arbeite, ne, an diversen Sachen, wir sitzen im Auto, wir sitzen im Café, und du sagtest irgendwie irgendwas in dem Sinne, dass wenn wir noch bei der Meditation sitzen, ja, dass das vielleicht nicht ganz so gut sei für manche Menschen und dass es auch andere Wege gibt. Und so bin ich auf dich und auf das neue Buch von dir gestoßen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu.
Ja, also das ist wirklich auch was mich total verwundert hat, weil ich habe mir selber auch die Frage gar nicht gestellt, so ist die Sitzmeditation, wie wir es halt einfach kennen, von Bildern, von Erzählungen, von Anleitungen und so, immer heißt es, setz dich hin, schließ deine Augen, und da wird nicht hinterfragt, wieso setzen wir uns eigentlich hin und wieso meditieren wir so, ohne uns zu bewegen. Ja, auf der anderen Seite heißt es ja, wir sollen Meditation, das, was wir in der Meditation sozusagen gewinnen an Bewusstheit, an Achtsamkeit, mit in unseren Alltag nehmen. Aber wenn wir das in der Meditation praktizieren, dann ist der Gap, um eben diese Bewusstheit mit in den Alltag zu nehmen, so immens gewaltig groß, dass uns das halt so schwer gelingt. Weil wie sollen wir im Alltag meditieren, wenn wir zum Beispiel unsere Arbeit machen, zur Arbeit fahren, mit uns mit anderen Menschen unterhalten oder einfach spazieren gehen? Ja, wie sollen wir denn da Meditation praktizieren, wenn wir es nur gelernt haben, im Sitzen bei geschlossenen Augen durchzuführen? Ja, und da kam jetzt eben dieses Retreat in Indien wie gerufen und hat mir so die Augen geöffnet, weil wir auf zig verschiedene Weisen meditiert haben, um das dann auch näher in unseren Alltag zu bringen. Was bedeutet das? Wir haben im Tanz meditiert, wir haben beim Sprechen meditiert, wir haben beim Essen meditiert, wir haben in allen möglichen Bewegungen meditiert, dann haben wir viele dynamische Meditationen gemacht, also viele verrückte Sachen, also wie gesagt so im Tanz oder wir haben teilweise rumgeschrien und unsere Emotionen so zum Vorschein gebracht. Wir haben uns geschüttelt und haben alle Verspannungen sozusagen rausgeschüttelt. Also wir haben eine ganze Palette an vielen verschiedenen Meditationstechniken angewendet, um Meditation sozusagen von ganz vielen verschiedenen Seiten zu durchleuchten und zu verstehen, was eigentlich der Kern der Meditation ist. Du kannst es natürlich auch in der Sitzmeditation erleben und auch dort haben wir Sitzmeditation praktiziert. Aber was das Spannende ist, dass wir eben diese Meditation nicht nur durch die Sitzmeditation sehen konnten, sondern von all den ganzen verschiedenen Winkeln. Und so konnte ich im Kern verstehen, was Meditation eigentlich wirklich ist und was Meditation wirklich ausmacht. Und ja, so ist es mir dann auch gelungen, diese Früchte, die wir in der Meditation, in der Übung ernten, dass wir das dann auch im Alltag auf das auch zugreifen können.
Mhm. Ja. Ist denn das Buch oder das Kernthema deines Buches, ist das dann, also wirklich diese Geschichte, ist das da entstanden oder bezieht sich das noch ein bisschen auf andere Begebenheiten?
Ja, das also ich habe mein allererstes Meditationsprogramm 2018 oder 2019 circa gestartet. Da ist ein guter Freund zu mir hergekommen und der litt sehr stark an Panikattacken, Bluthochdruck, also ganz viele so körperliche Symptome, die er mit einem Arzt irgendwie nicht klären konnte. Also sehr viel Psychosomatik war mit drinnen. Und wir haben dann gemeinsam meditiert und das für 8 Wochen und so ist dann auch mein Meditationsprogramm so nach und nach entstanden. Und ja, tausende Mitglieder bei mir auf der Plattform haben dieses Meditationsprogramm auch schon mitgemacht und haben ihre tollen Erfahrungen da auch schon geschildert. Und dann, ja, war ich halt eben dann auch in Indien und habe diese Erfahrung mit diesen dynamischen Meditationen gemacht und so ist letztendlich dann dieses Buch entstanden, dass es so auf viele verschiedene Weisen Meditation im Kern beschreibt, also all das, was ich jetzt auch schon in den vielen Jahren, in der ich Meditation praktiziert habe, da als Weisheiten mitgeben kann. Mhm. Genau, also letztendlich ein sehr, sehr großer Teil aus der Indienreise mit eingeflossen in dieses Meditationsprogramm, das ich danach auch komplett umgeworfen habe. Also ich habe es eben diese stillen Sitzmeditationen habe ich dann mit diesen dynamischen Meditationen ergänzt und das Programm nochmal sozusagen abgeliftet. Und so ist dann dieses Buch entstanden, genau. Und im Buch, du hast es ja auch schon gesagt, also in 8 Stufen das Gedankenkarussell stoppen, zur inneren Ruhe finden und das wahre Selbst entdecken. Und jede dieser Stufen ist sozusagen ein Kapitel im Buch und die Anleitung, wie du Stufe für Stufe und das auch Woche für Woche mit Meditationen, wie du da durch diese einzelnen Stufen gehst und am Ende dann auch wirklich bei der richtigen Meditation ankommst. Also deswegen wurde Meditation sozusagen entschlüsselt auf diese 8 Ebenen, durch die du Schritt für Schritt durchgehst und eben Ebene für Ebene an dir arbeitest. Und die Ebenen heißen Atem, Fokus, Körper, Umgebung, Gefühle, Gedanken, Ego und Stille. Und wer kennt es nicht, wer nicht schon meditiert hat, dass man zum Beispiel nicht weiß, was mache ich denn so wirklich mit meinen Gefühlen? Wie gehe ich denn mit meinen Gefühlen in der Meditation um? Oder was mache ich mit meinen Gedanken in der Meditation, wenn die einfach permanent abschweifen oder ich meine Gedanken oder dieses Gedankenkarussell eben nicht zum Stillstand bringen kann? Oder wie gehe ich richtig mit Umgebungseindrücken um? Also beispielsweise Baustellenlärm, wenn der dich aus der Meditation herausreißt, ja, was machst du da am besten? Also all diese ganzen Facetten, diese ganzen Problematiken, auf die man in der Meditation stößt, habe ich damit einfließen lassen.
Wenn also jemand dein Buch liest, dann wird er nicht noch verwirrter sein, als wenn er anfängt über das Thema Meditation. Weil das ist ein komplexes Thema, ne? Also eigentlich ist es einfach, aber es ist irgendwie nicht einfach, ne? Das ist ja bei vielen Sachen, die sage ich mal, wirklich gut sind, ja, gut für uns Menschen, ist es ja oftmals so, ne?
Ja, und das holt mich gerade auch voll ab, genauso wie du sagst, dass das ja eigentlich so einfach ist, dieses Thema. So Meditation ist so simpel. Mein Zen-Meister hat zu mir auch immer gesagt, Meditation is the simplest ever. Every cat can it, every dog can it. Also um halt kurz zu sagen, jedes Lebewesen draußen ist in Meditation, ist verbunden mit der Natur, verbunden mit seinem wahren Selbst. Und Meditation ist sozusagen ein natürlicher Grundzustand jedes Lebewesens da draußen, außer bei Menschen. Weil wir Menschen es irgendwie verlernt haben, wir haben uns abgeschnitten von der Natur und sind nicht mehr mit unserem wahren Selbst verbunden. Und durch die Meditation können wir genau das wieder erreichen. Und eigentlich ist es das Einfachste, was es gibt. Das Einfachste und das Natürlichste. Und wir bräuchten eigentlich auch gar keine Anleitung dafür, wenn wir immer noch so verbunden wären. Und diese Anleitung ist nur deshalb da und auch deshalb so komplex, sage ich jetzt mal, dass man da ein ganzes Buch drüber schreiben kann, weil unser Verstand einfach so kompliziert ist. Ja, wir machen Meditation so wahnsinnig kompliziert und deswegen habe ich angesetzt, so dieses ganze komplizierte Framework, was wir so in unserem Kopf haben, systematisch zu durchbrechen und dann am Ende des Buches bei der Einfachheit anzukommen, sodass jeder, der dieses Buch liest, versteht, wow, Meditation ist so simpel, so einfach und jeder kann es und ich kann es auch und ich kann all das Ganze, was ich gedacht habe, so, oh, das ist kompliziert am Meditieren und so, kann ich eigentlich alles in die Mülltonne schmeißen und einfach meditieren.
Eine Frage noch zum Buch. Ist es eher ein theoretisches Buch oder ein praxisnahes Buch? Also ist da viel Praxisanteil bei?
Also das Buch ist ein totaler Praxisbegleiter, weil ich habe ja auch gesagt, so, es sind diese 8 Ebenen, durch die wir gehen. Und das ist letztendlich auch ein 8 Wochen Meditationsprogramm, das wir gemeinsam durchführen bei diesem Buch. Und da sind auch geführte Meditationen mit dabei und auch Meditationsanleitungen in Textform. Das heißt, du gehst sozusagen jede Woche durch eine bestimmte Meditation, die dich immer näher an die richtige Meditation führt, also an die Stille heranführt. Und so praktizierst du dann Woche für Woche einfach deine Meditation, bis du ankommst. Mhm. Und da nimmt dich das Buch sozusagen mit an die Hand und bildet dich in 8 Wochen sozusagen zum Meditationsprofi aus. Was aber nicht bedeutet, dass da jetzt nur Meditationsanleitungen drinnen sind. Ich habe mir auch natürlich Gedanken gemacht, wie kann man das Ganze schön anschaulich machen, wie kann man das Ganze schön präsentieren. Jedes dieser Kapitel wird eingeführt mit so einer kleinen Geschichte, die sich in Neuseeland abspielt. Das ist eine fiktive Geschichte, aber letztendlich ist es eigentlich eine Konversation, die ich sozusagen, die mein Ego mit meinem Higher Mind geführt hat. Und das finde ich ganz spannend, wie ich das Ganze dann auch dann geschildert habe und die ganzen Fragen, die man über Meditation hat, die ganzen Hürden, die auf einen zukommen, die habe ich dann eben in diese Geschichte mit hineingepackt und ja, so kann man dann quasi mit dabei sein bei Luisa, die sozusagen aus Deutschland geflüchtet ist und dann in der Welt umhergebummelt ist, bis sie dann in Neuseeland auf so einen ungewöhnlichen Meditationslehrer gestoßen ist, der ihr dann in 8 Wochen quasi zeigt, wie Meditation richtig funktioniert. Und das sind dann auch letztendlich die 8 Wochen Meditationspraxis, die der Leser macht. Und halt, ja, man begleitet dann sozusagen Luisa, die fiktive Person, die dann auch dieses Meditationsprogramm sozusagen mitmacht.
Also auch eine richtige Geschichte mit drin.
Ja, genau.
Schön, ey. Nee, also mich hast du echt begeistert und total, also ich bin wirklich interessiert, ehrlich gesagt. Und ja, also für alle, die das Buch sich holen möchten, unten in der Beschreibung werde ich auf jeden Fall einen Link zum Buch mit reinpacken. Und du hattest noch irgendwie was gesagt, dass du auch einen Kurs auf deiner Seite hast, ne?
Genau, ich habe auch einen Kurs bei mir auf der Seite, einen Meditationskurs.
Genau, den werde ich auch mal verlinken. Ich will nur noch eine Sache auf jeden Fall zur Meditation fragen, weil wir hatten ja ein bisschen angeschnitten, leicht und trotzdem schwer. Wenn wir uns ein bisschen auf diesen schweren Teil fokussieren und konzentrieren, wie viel würdest du sagen, spielt da unser Lebensstil mit rein? Beispielsweise Social Media, dieses Ganze. Ich meine, wir sind ja wirklich, also wenn man es ganz extrem lebt, und das sind nicht wenige, das glaube ich wirklich, Andreas, die wirklich Shorts, Reels, TikTok, YouTube-Video und ich meine, die ganzen Zeiten, die wir auf, also es gibt ja diese Analysedaten bei Apple zum Beispiel, Bildschirmzeiten, ja, die liegen ja durchschnittlich in der Corona-Krise zum Beispiel bei irgendwie 8 Stunden pro Tag, ne? Wie viel spielt dieses Thema oder dieser Aspekt mit rein? Weil wenn du dich hinsetzt, sagen wir mal, du machst da eine Sitzmeditation, vielleicht so eine Atembetrachtung und bist einfach in Stille und beobachtest deinen Atem. Ich meine, erstmal runterzukommen, ne, das ist sicherlich nicht einfach. Und dann haben wir noch andere Themen wie psychische Erkrankungen oder Angstzustände. Also was meinst du, wie viel spielt dieser Aspekt, also der heutige Lebensstil, mit in diese Gleichung?
Also alles, weil dein Lebensstil, deine Einstellung, wie du das Leben siehst, ist letztendlich der Kern dessen, ob du ein unbewusstes Leben lebst oder ein bewusstes Leben lebst. Also die Frage ist halt immer, wie bewusst machen wir das und wie sehr wollen wir denn auch genau das tun, was wir gerade tun? Und ich glaube, wenn wir die meisten Leute fragen, ob sie wirklich in ihrem, also ihr Leben sich so vorstellen, dass sie 8 Stunden vor Social Media sitzen, da werden die meisten sagen, nein. Aber sie machen es halt trotzdem. Und die Frage ist, warum machen sie das? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Und das ist nämlich, Das sind unsere unbewussten Muster, die uns da steuern. Also wenn wir unbewusst sind, dann lassen wir uns von unseren konditionierten Mustern beeinflussen und die formen letztendlich unser Leben. Und da sind wir einfach dem Schicksal sozusagen unterworfen, wenn wir unbewusst sind. Wenn wir jetzt aber in die Meditation gehen, also wenn wir Meditation immer häufiger praktizieren und sich eben diese Früchte, von denen ich auch gesprochen habe, dass die sich immer mehr in unserem Alltag etablieren, dann wird uns immer öfter bewusst im Alltag so, okay, ich sitze jetzt hier gerade vor Social Media und verschwende meine Zeit oder ich sitze jetzt hier da, scroll da durch und ich fühle mich dadurch einfach auch nicht gut. Und diese bewussten Momentaufnahmen werden immer häufiger, je mehr Meditation du praktizierst und desto mehr kannst du auch lernen, da einzugreifen und zu sehen, ja okay, ich hocke jetzt schon wieder da vor Social Media und ich will das eigentlich gar nicht so. Und dann legst du das Handy zur Seite und dann hat sich dein Leben schon verändert. Und das ist natürlich ein schleichender Prozess, der halt nicht von einem Tag auf den anderen geht, aber diese bewussten Momente werden immer häufiger in unserem Alltag, sodass du irgendwann, wenn sie halt durchgehend bewusst sind, dass du im vollkommenen Schöpfermodus bist, dass du quasi nicht mehr unterworfen bist, von deinen, also dass du nicht mehr deinen konditionierten Mustern unterworfen bist, also dass dein Unbewusstes dein Leben steuert, sondern du bist vollkommen bewusst und kannst dein Leben in die Richtung bringen, wo du es eben haben möchtest. Mhm. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Und da müssen wir auch besonders in der heutigen Zeit eben aufpassen, weil, wie du schon gesagt hast, so wir verbringen so viel Bildschirmzeit und verbringen auch teilweise unser Leben in, ja, mit Dingen, die eigentlich total unnatürlich sind und die eigentlich nur darauf abzielen, in unserem Gehirn einen bestimmten Endorphinreiz auszulösen. Und wenn wir da mal dahinter blicken können, deshalb wirklich mal verstehen können, dieses System am eigenen Leibe, ja, und dass es da auch einen Weg gibt, da auszubrechen und dass dieser Weg sich nicht schlecht anfühlt, sondern befreiend anfühlt, erlösend anfühlt. Und dass man eigentlich, also wenn man da mal raussteppt und sein Leben mal so von dieser anderen Perspektive sieht, dass man da sieht, wow, krass, ich war vorher so gefangen in mir selbst durch eben diese ganzen Reize, durch diese Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind im Alltag und eben durch all das Ganze, was in Social Media genutzt wird, um unsere Aufmerksamkeit zu fesseln, zu bändigen und letztendlich das zu machen, was uns Social Media vorschreibt oder hinführt. Mhm. Ja.
Und in deinem eigenen Leben, also bist du jetzt so sehr gefestigt in deiner Bewusstheit oder im bewussten Handeln, dass du das quasi einfach so lebst, ne, dass das automatisch für dich ist oder helfen dir auch andere Dinge, wie beispielsweise Gewohnheiten, Routinen, jetzt ganz konkret so eine Morgenroutine, Abendroutine, wo man wirklich, ja, du sagst es, ne, bewusst sich dazu entschließt, okay, die letzten 2 Stunden kein Handy mehr, sondern ein Buch oder was auch immer, ne? Wie gehst du damit um?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil das ist jetzt letztendlich so der nächste Schritt. So, erstmal hat man so diese bewusste Transformation. Ja, krass, ich kann mein Leben sozusagen bewusst bestimmen und ich gehe jetzt voll in diesen Schöpfermodus hinein. Und was dann passiert ist, dass wir unser Leben sozusagen umprogrammieren. Also wir programmieren unsere ganzen Gewohnheiten und so weiter um. Und wenn wir das machen, dann bilden wir neue, gute Gewohnheiten durch diese Bewusstheit, in der es uns dann viel leichter fällt, auf Handy zu verzichten, auf Süßigkeiten zu verzichten oder halt eben Fast Food oder so. Oder dass wir halt Dinge machen, die uns in diesen Schöpfermodus halten. Dass man die Arbeit, die man so sehr liebt, auch gerne durchführt und ja, also all diese Dinge, die man eben sozusagen bewusst in sein Leben gebracht hat, werden jetzt nach und nach wieder in unser Unbewusstes hineingeschrieben. Wir werden sozusagen umprogrammiert und dann fällt es uns auch viel, viel leichter, da dabei zu bleiben, auch wenn wir wieder in unbewusste Muster sozusagen fallen. Aber es bedeutet jetzt auch nicht, dass man für immer sozusagen befreit ist vor so kleinen Einflüssen, die dann vielleicht mal sich doch wieder ins Leben hineinschleichen, dass man wieder unproduktiv geworden ist oder dass man vielleicht doch wieder mehr Zeit auf Social Media verbringt. Und da hilft dann letztendlich dann trotzdem auch wieder, bewusst zu bleiben. Einfach wieder, immer wieder diese bewussten und unbewussten Muster zu erkennen und so sein Leben sozusagen in die eigenen Hände zu nehmen, auch in die eigene Verantwortung zu gehen.
Ja, wahrscheinlich kann man sagen, die Reise ist nie zu Ende, ne? Das ist wie mit Sport oder Bewegung, es ist nie zu Ende, ne? Ich meine, schau dir die 100-Jährigen an, ne? Die Netflix-Doku, die gerade läuft, ne? Und die Blue Zones, diese Menschen arbeiten immer. Und das ist nichts Schlechtes, sondern das ist natürlich, ne? Also die arbeiten im Garten bis ins hohe Alter und deswegen werden sie ja auch so alt, ne? Und genauso wie mit dem...
Also Training ist so der Schlüssel, ne?
Und ich glaube, man muss da auch ein bisschen so das Mindset so ein bisschen shiften, das ist nichts Schlechtes, sondern, weil viele denken ja, wann bin ich endlich fertig, ne? Fertig bist du nie, ne? Leben ist Lernen, ne? Und das Lernen ist halt nie vorbei, ne? Und wie du sagst, es schleichen sich dann wieder Muster und Handlungen ein in dein Leben. Und das Wichtige ist, glaube ich, und das ist so ein bisschen auch Spiritualität für mich, das zu erkennen, ne? Das heißt also nicht so abgestumpft zu sein, dass du wirklich einfach nur noch, ne, tust und machst, sondern auch zu sehen, okay, hier passiert gerade was, ne? Und ich glaube, wenn man sich halt mit sich selbst beschäftigt und was weiß ich, Meditation praktiziert, ich glaube, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du das merkst, ja, dass du nicht irgendwann einfach aufwachst, Mensch, was habe ich hier gemacht, was habe ich hier für ein Leben gelebt, ne? Und ja, sehr, sehr spannend, was du da erzählst. Ja,
und deswegen ist eben auch regelmäßige Meditation so unglaublich wichtig, weil wir durch diese regelmäßige Meditation eben diese Bewusstheit aufrechterhalten können. Und wenn wir mal eine Woche, zwei Wochen oder mal vielleicht sogar einen ganzen Monat nicht meditieren, dann fallen wir sehr, sehr schnell wieder in diese alten, unbewussten Muster hinein und sind sozusagen wieder unserem Unbewussten ausgeliefert sozusagen. Also ich habe das auch immer gerne so geschildert, dass wir unser Karma haben, also unsere karmischen Spuren, so kommen wir auf die Welt und das ist letztendlich auch das, die Welt, in die wir hineingeboren werden und wie diese Welt auf uns wirkt. Also zum Beispiel unsere Eltern, die Erziehung und die Mitmenschen, die wir um uns herum haben. Wir sind halt da drinnen sozusagen, wir werden da hineingeboren und diese Konstellation erschafft ja in uns so eine gewisse Programmierung, ja. Und jeder von uns hat so eine Grundprogrammierung, die er so in den ersten Jahren seiner Lebenszeit einfach aufgebaut hat. Und das bedeutet für mich sozusagen, wir sind unserem Karma ausgeliefert. Also wenn wir jetzt unbewusst bleiben, also in unserem Leben nie die Erfahrung machen, dass wir irgendwie bewusst sein können, so wie ich damals bei meinem ersten luziden Traum erkannt habe, wow, krass, ich bin doch eigentlich der Schöpfer meines eigenen Lebens. Ich kann eingreifen, ich kann meine karmischen Spuren sozusagen verändern, ja. Wenn du das in deinem Leben nicht erfährst, dann bleibst du sozusagen immer in deinem Karma. Und dann bestimmt oder dann ist dein Leben auch sozusagen vom Universum in gewisser Weise vorbestimmt. Mhm. Wenn du jetzt aber bewusst bist und eingreifst, dann kannst du diese karmischen Spuren umschreiben in eben neue Programmierungen, dein Karma sozusagen neu ausrichten. Und ja, das ist eben all das, was ich vorher erzählt habe. Und wenn wir dann nicht meditieren, wieder ins Unbewusste fallen, dann sind wir wieder sozusagen in unserem alten Karma drinnen, in unserem Grundzustand, in unserem Default-Mode sozusagen.
Mhm. Ja. Ja, Andreas, ich habe im Zuge der Recherche auch nochmal gesehen, auch aufgrund der ganzen vielen, extrem vielen guten Bewertungen, dieses eine Buch ist mir da noch aufgefallen, das Chakra-Geheimnis. Öffne die sieben Energieebenen des Bewusstseins und manifestiere dein Wunschleben. Ich wollte nur nochmal fragen zu dem Buch. Wann hast du das geschrieben und worum geht's da? Also geht's jetzt, ich meine, ist klar, ne, um die Chakren, ne? Aber kannst du dazu noch mal kurz was erzählen?
Ja, also das ist letztendlich so mein Lebenswerk, weil ich dieses Buch in circa 7 Jahren geschrieben habe. Man könnte jetzt auch sagen, jedes Chakra ein Jahr sozusagen. Damals ist die Idee so aufgekommen, ich habe mich mit den Chakren befasst, war in Indien und habe da auch schon sehr, sehr viel über die ganzen Chakren gelernt. Also es war meine erste Indienreise damals. Und dann habe ich eben ganz, ganz viel mit Chakren gearbeitet und habe angefangen, so ein Buch zu schreiben. Anfangs soll es eigentlich so eine kleine Lektüre sein. Und dann kam da irgendwie immer mehr dazu, immer mehr. Und dann letztendlich war diese ganze Chakra-Lehre so die komplette spirituelle Landkarte für mich. Mhm. Also das hat unser Leben, unsere Funktionsweise, wie Spiritualität funktioniert und wie unser Leben letztendlich funktioniert, gezeigt. Und durch dieses Buch habe ich sehr, sehr viel verstanden, sehr, sehr viel aufräumen können in mir. Weil davor war es, ja, es gab halt es gab viele Bereiche in der Spiritualität, die man so kannte, aber nie irgendwie gesehen hat, wie passt was miteinander zusammen und wie, was ist eigentlich so der ganze Kern der ganzen Reise, der ganzen Spiritualität. Mhm. Ja, und das ist einfach eine gute Möglichkeit, um eben zu verstehen, wie das funktioniert. Letztendlich ist alles Energie, um eben mal so kurz diese Chakra-Lehre auf einen Punkt zu bringen. Alles ist letztendlich Energie und wir können diese Energie unterteilen. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen 7 Bereiche, die 7 Chakren, dann können wir diese Energien in Qualitäten aufteilen, in physische Energie, in emotionale Energie, in Handlungs- oder Willenskraft, dann in Liebe, also Beziehungsenergie, dann in sprachliche Energie, die mentale Energie, also die Energie unserer Gedanken und dann auch die geistige Energie. Das ist dann so die Glaubenskraft, die wir dann so in uns haben. Und wir können an all diesen Energien sozusagen in uns arbeiten und da Blockaden auch ausräumen und genau diese Energie ins Gleichgewicht bringen oder sie besser zum Fließen zu bringen. Und du kannst dir denken, wenn jemand beispielsweise sprachlich nicht gut begabt ist, dass dieser Mensch dann durch diese Blockade eben nicht so die Lebensenergie durch sich fließen lassen kann, weil er eben blockiert ist in seinen Möglichkeiten. Und wenn diese Person dran arbeitet, sprachliche Energie zu verbessern, ja, da gehört noch mehr dazu, aber so stark vereinfacht, dann kann die Person ja viel, viel mehr aus ihrem eigenen Leben rausholen, als wenn sie ja mit dieser Blockade weiterlebt.
Was du da gerade beschrieben hast, das waren ja die 7 Chakren, ne?
Genau, das waren die 7 Chakren, also man kann das sozusagen als Wurzelchakra, Sakralchakra, Herzchakra und wie die ganzen Chakren eben noch so heißen, beschreiben. Aber letztendlich kommt es auf die energetische Qualität dieses einen Chakras an. Und das ist das, was ich eben auch gerade beschrieben habe. Also entweder die sprachliche Qualität oder die Beziehungsqualität, die in unserem Herzchakra steckt, oder eben unsere Willenskraft. So, wie viel Handlungen können wir umsetzen in unserem Leben? Das ist dann so im Solarplexus-Chakra. Und ja, letztendlich kann man das Ganze auch in psychologische Bilder und Sprache übersetzen. Und das habe ich eben mit dem Chakra-Buch gemacht, dass man diese esoterische Lehre, diese fernöstliche, uralte Lehre, die sozusagen mit Energien arbeitet, dass ich das Ganze auch übersetzt habe und auch gezeigt habe, hey, es gibt ja auch eine wissenschaftliche Sprache genau darüber, aber die Wörter sind halt sozusagen nicht gleich. Aber was ist die Brücke, die diese beiden Welten miteinander verbindet? Und letztendlich ist das, was wir auch heute kennen in der Psychologie oder in der Persönlichkeitsentwicklung, auch nichts anderes als Arbeit an unseren Energiezentren. Und das war für mich dann eben auch spannend, so die Brücke da zu schaffen und zu sehen, wie passt das eine mit dem anderen zusammen. Es sind halt letztendlich bloß verschiedene Konzepte, die aber alle auf das Gleiche hinzielen.
Ja, also das hört sich extrem interessant an, ne? Aber das hörte sich ja irgendwie alles sehr, sehr interessant an. Vor allem ne? Die Thema oder dein Buch zur Meditation, aber auch dieses luzide Träumen, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, das lässt mich gar nicht los. ich möchte noch 2 Fragen loswerden, Andreas. Die erste ist so ein bisschen sowas Persönlicheres. Also wir kennen ja alle diese Phrase oder ja, man sagt ja immer im Hier und Jetzt sein, im Hier und Jetzt leben, ne? Und nicht zu sehr oder zu viel an die Vergangenheit und an die Zukunft denken. Das ist ja das Typische, was man in der Meditation so ein bisschen erfährt, was der Geist macht. Bist du denn jemand, der auch ja, weit in die Zukunft plant und Träume hat? Oder bist du da wirklich so, dass du das irgendwie gar nicht machst?
Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil da viele Menschen eben sehr verwirrt sind, so darf ich jetzt gar nicht mehr an die Zukunft denken. Also genau. Ich glaube, man darf nicht zu stark so diese Wörter auf die Goldwaage legen, sondern ich glaube, es geht letztendlich darum, dass wir zwar natürlich hier im Jetzt leben und da auch vollkommen sind, aber es nicht ausgeschlossen ist, dass wir auch im Hier und Jetzt an unsere Zukunft denken dürfen und unsere Zukunft planen dürfen, ja. Ich finde, das ist sogar ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil wir dadurch eine energetische Richtung geben. Wir zeigen, wo wollen wir hin, und das letztendlich ziehen wir auch an, weil die Energie fließt ja immer genau dorthin, wohin wir unseren Fokus hinrichten. Und wenn wir unseren Fokus sozusagen nicht irgendwo dorthin richten, wo wir gerne hinkommen möchten, sondern dorthin richten, ja, dass wir halt sozusagen auf der Stelle stehen, dann werden wir auf der Stelle stehen bleiben. Aber das muss jetzt auch nicht heißen, dass das der falsche Weg ist. Also es gibt Menschen, die sagen, hey, du, für mich ist alles perfekt und ich möchte gar nichts verändern in meinem Leben. Ja, ich möchte einfach so leben wie jetzt bisher, und das ist dann auch völlig in Ordnung, dann kann man das genauso machen. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben den starken Drang, noch etwas verändern zu wollen, etwas bewirken zu wollen. Und dann ist es ja auch vollkommen okay, dass man sagt, bau dir deine Lebensvision auf, fokussiere sie und schick deine Energie genau dorthin. Mhm. Und was wir da an diesem Spruch, also was, glaube ich, so dieser Spruch so, lebe nicht in der Zukunft, oder wenn du halt in der Zukunft bist, dann lebst du in einem Leben voller Sorgen und Ängste, dann geht es eben, glaube ich, eben darum, dass wir eben uns nicht zu konkret auf die Zukunft fokussieren und eben Sorgen haben, ah, da könnte ich vielleicht irgendwas verlieren, was ich jetzt in meinem Leben habe, oder irgendwie baut sich mein Leben vielleicht dann in eine ganz andere Richtung auf, vor der ich Angst habe oder sowas. Also ich glaube, dass es darum geht, dass wir die Energie sozusagen nicht in Ängste stecken oder in Sorgen stecken, sondern dass wir diese Energie schöpferisch verwenden und so in eine schöpferische Zukunft blicken und die Energie dorthin bringen.
Ja, das hast du gut gesagt. Also ich sehe das ganz ähnlich. Und ich glaube auch, dass das viele, viele, viele missverstehen, ne? Dass das so eine Art Satz und Mantra ist, das wirklich missverstanden wird. Denn natürlich sind wir jetzt da, ne? Natürlich leben wir jetzt. Und wir sollten im besten Fall bewusst leben. Aber es ist ja auch so, dass viele halt sagen, ne? Die Zukunft sich ausmalen mit was auch immer, was für Sachen, und dann denken und auch wirklich so leben, dann werde ich leben. Ne? Wenn ich das und das und das erreicht habe, ne? Dann kann ich anfangen zu leben. Aber so ist es natürlich nicht. Wir sind Menschen. Ne? Das ist ganz natürlich, dass wir an die Zukunft denken und auch an die Vergangenheit. Ne? Aber das ist ja das Spannende an der Meditation, dass wir halt auch lernen, ne? Loszulassen, im besten Fall nicht zu werten und dann wieder halt, ne? Zurückzukehren zum Hier und Jetzt.
Ja.
Andreas, ich fand das Gespräch ganz toll, ganz spannend. Ich finde, wir sollten uns auf jeden Fall nochmal verabreden, ganz speziell zum Thema luziden Träumen oder luzide Träume.
Sehr gerne.
Spreche ich das richtig aus?
Luzides Träumen,
genau. Also fand ich extrem spannend. Und ich möchte dich entlassen mit unserer Standardfrage, die wir jedem Gast stellen, auf freiwilliger Basis, weil es eine sehr plakative Frage ist. Was ist der Sinn des Lebens, Andreas? Hast du dazu eine Meinung? Hast du dazu eine Antwort?
Ja, also ich finde, dass der Sinn des Lebens also es gibt zwei Antworten auf diese Frage, so meiner Meinung nach. Mhm. Einmal gibt es die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Ja, und ich glaube, diesen Sinn, den darf sich jeder selber geben. Jeder darf sich selber aussuchen, was ist meine eigene persönliche individuelle Antwort auf genau diese Frage. Und das macht uns, glaube ich, auch so menschlich. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was uns so ausmacht. So, wir können unserem eigenen Leben einen Sinn geben. Und dann gibt es aber auch noch diese übergeordnete Frage, so, was ist der Sinn allgemein am Leben, an der Existenz? Und das, glaube ich, kann man so gar nicht mit menschlichen Worten oder dieser menschlichen Sprache, die wir so haben, beantworten oder allgemein mit unserem Gehirn kognitiv verstehen, weil es, glaube ich, aus einem Ort kommt, also die Antwort liegt in einem Ort, woher unser Gehirn kommt, woher unser Gehirn sozusagen aufgebaut wurde, woher diese menschliche Intelligenz entstanden ist. Und ich glaube, weil eben diese Intelligenz daraus entstanden ist, sind wir nicht in der Lage, mit unserer Intelligenz diese übergeordnete Intelligenz vollkommen erfassen zu können. Und deswegen, ja, denke ich, ist es vielleicht für uns auch wichtig, dass wir die Antwort nicht auf kognitiven Wege, so was ist der Sinn des Lebens, beantworten dürfen, sondern einfach fühlen dürfen mit unserem Sein, dass wir mit unserem Sein genau diese Frage beantworten, so was ist der Sinn des Lebens, was man nicht mit Gedanken, Worten oder so beschreiben kann, sondern einfach nur in seinem tiefsten Herzen fühlen kann.
Ja, danke. Danke für die Antwort. Sehr gerne. Ja, Andreas, hat mich sehr gefreut und war ein schönes Gespräch. Und ja, ich danke dir, dass du uns Rede und Antwort hier gestanden hast und uns was erzählt hast, vor allem zu deinem neuen Buch Meditation entschlüsselt. Vielen Dank, Andreas.
Ja, danke sehr. Danke, Patrick. Danke für deine Energie. Und ja, ich freue mich ganz, ganz sehr auf unser nächstes Gespräch.
Ich hoffe, du konntest dieser Folge angenehm lauschen und kannst was für dein eigenes Leben mitnehmen aus dieser Podcast-Episode. Ich habe übrigens mit Andreas direkt den nächsten Termin ausgemacht für ein zweites Interview zum spannenden Thema luzide Träume. Freu dich also schon auf ein Zusammentreffen von uns beiden und auf ein zweites Gespräch. Wie immer möchte ich dir am Ende dieser Folge einen Ausblick geben auf den nächsten spannenden Monat November auf dem Buddha Weisheit Podcast. Wir beginnen den Monat November am zweiten Donnerstag mit einer Affirmation oder Meditation. Am 16. November, also dem dritten Donnerstag des Novembers, folgt dann ein Solo-Podcast zu dem spannenden Thema Zeit und Dringlichkeit im Leben. Ich bin gespannt, wie du dieses Thema und die Podcast-Folge findest. Ich bin schon aufgeregt, denn mich fasziniert dieses Thema. Und die Folge wird im Zusammenhang stehen mit einem Produkt, das ich mir selbst zugelegt habe. Ein ganz besonderer Kalender steht im Fokus dieser Folge. Der vierte Donnerstag, also der 23. November, ist dann wieder ein Interview mit der ganz besonderen Lotta Lubkol, die mit einem Esel über die Alpen gewandert ist. Ich bin ganz gespannt, wie du diese Podcast-Episode, wie du dieses Interview finden wirst. Ich kann dir schon jetzt sagen, es ist ganz, ganz besonders und ein faszinierendes Gespräch gewesen mit Lotta. Und ich freue mich schon, dir diese Episode präsentieren zu dürfen. Also sei unbedingt dabei im November. Ich freue mich, wenn du wieder am Start bist. Und jetzt sage ich nur noch, bis zum nächsten Mal.
Der Buddha Weisheit Podcast. Mehr Harmonie im Alltag.